Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial, Gestart-Spezial in unserer Weihnachtsserie zwischen den Jahren. Zwischen Weihnachten und Neujahr sprechen wir ja immer über interessante, bedeutende Orte in der Schweiz, über Kurorte, die die Schweiz ausmachen, die die Schweiz auch bekannt machen im Ausland. Und jetzt sind wir eben gelandet im Kurort, im Weltkurort Gstaad. Wir haben in früheren Sendungen, die Sie allesamt in unserer Mediathek finden, über Gstaad als solches gesprochen, über die Kapelle, über den Aufstieg Gstaads durch die Schöpfer oder durch die Gstaader Familien. Dann haben wir über die Pionierleistung der Eisenbahnlinienführung gesprochen, die eben viele Touristen immer wieder hierher nach Gstaad bringt. Und jetzt sprechen wir über das Monument, über Gstaad eigentlich sondergleichen, wo eben viele Touristen dann auch absteigen, das auch viele Touristen speziell anzieht, über das Grand Hotel Palace hier oben auf dem Hügel. Sie sehen es im Bild, es thront über Gstaad erhaben. Lieber Christoph, was gibt es über das Palace, über Gstaad quasi zu sagen?
Grüezi miteinander. Das Palace ist natürlich gewissermaßen das Flaggschiff der Gstaader Hotellerie. Es gibt sehr viele andere bedeutende Häuser. Es gibt Fünf-Sterne-Hotels, es gibt auch bescheidenere Hotels, es gibt Pensionen. Also auch der Mittelstand kann nach wie vor hier absteigen, auch wenn alles doch einigermaßen teuer ist, das muss man natürlich sagen. Aber dieses Palace hinter uns ist tatsächlich ein imposantes Bauwerk, nicht nur eben von der Architektur her, sondern auch vom Ort, also stolz über Gstaad liegend und eigentlich von allen Seiten sehr gut einsehbar und darum auch sehr prominent.
Was ist der Ursprung dieses Hotels, dieses Palas? Wer hat das gebaut? Wer kam auf die Idee, dieses Hotel da oben am Hügel zu erbauen, zu platzieren, dass man eben so schön über Gstaad sieht?
Das Hotel hängt natürlich eng zusammen mit dem aufkommenden Tourismus. Man musste wirklich optimistisch sein, um ein solches Hotel erstellen zu können. Man musste an die Zukunft glauben. Man musste an die Besucherströme glauben. Und der Optimismus hat sich dann schließlich trotz manchen Rückschlägen auch ausbezahlt. Aber eben auch andere Hotels sind in dieser Zeit entstanden. Vor allem natürlich dann nach der Eröffnung der Bahnstrecke zwischen Montreux und dem Berner Oberland im Jahr 1904. Und da begann dann eigentlich auch der Aufschwung des Tourismus. Der Tourismus ist eng verbunden mit dem Namen eines Dorfarztes, Dr. Hans Reber, ursprünglich aus dem Berner Seeland stammend, hat 1905 seine Praxis hier errichtet und wurde 1907 erster und langjähriger Direktor des Verkehrsvereins Gstaad, der eben im Wesentlichen dann die Entwicklung dieses Kurortes vorangetrieben hat. Der Reber war sehr sportlich, hat fast alle Arten von Sport gemacht und hat diesen Kurort wirklich enorm gefördert. Das Palace aber ist mit einem anderen Namen verbunden.
Vielleicht doch kurz, war das eine Art planwirtschaftlicher Tourismusförderungswahn, der da hier entstanden ist, fast schon Größenwahn? Oder war man da einfach unglaublich getrieben, vielleicht von der Berner Oberländer Naturluft, weiß ich nicht was, dass eben hier so ein unglaublicher Hotel-Hotspot entstanden ist?
Man glaubte tatsächlich an die Zukunft dieses Kurortes. Man wusste, was man zu bieten hat, landschaftlich, auch eben neu verkehrsmäßig, dass da auch einigermaßen doch gut angebunden ist und dass es sich lohnte, hier eben Ferien zu machen oder sich auch vielleicht für längere Zeit niederzulassen und die Bergluft auf sich wirken zu lassen.
Und nun zu diesem Palace. Wer ist Gründervater, wer ist Bauherr, wer ist Visionär, wer hat das geplant?
Der eigentliche Visionär war Robert Steffen. Er war hier ein Sekundarlehrer und hat Land gekauft. Er hatte nicht sehr viel Geld, aber er hatte sehr viele Ideen und eben seine große Vision von Gstaad als großem Kurort, von Gstaad als St. Moritz der Westschweiz. Und er hat das Land da erworben, wo es von den Bauern nicht so sehr begehrt war, nämlich auf diesem Felssporn, könnte man fast sagen, jedenfalls auf diesem Hügel, der hinter uns liegt. Der ist zwar sonnig und lieblich gelegen, aber für die Bauern mühsam zu bewirtschaften. Er konnte zum Teil Land abtauschen, hat ihnen da Land im flacheren Gebiet zugesprochen und sie waren gerne bereit, dann ihr Land da oben preiszugeben. Steffen hat etwa 70.000 Quadratmeter zusammengekauft. Er hat dann auch die Strecke, die Straßenstrecke dazu auf eigene Kosten übernommen. Das Hotel konnte er allerdings nicht selber realisieren, jedenfalls nicht mit eigenen Mitteln. Und er hat dann eine Aktiengesellschaft gegründet 1911. Es waren vor allem Westschweizer Aktionäre, die sich daran beteiligt haben und glaubten, diese Idee sei gut und lasse sich verwirklichen.
Also ein eigentlicher Jahrhundertdeal von Steffen, den er da mit den Bauern gemacht hat.
In der Tat, er wurde deswegen nicht wahnsinnig reich, das überhaupt nicht, weil, wie gesagt, er musste das dann im Wesentlichen den Aktionären abtreten, aber er hat sich enorm für den Bau engagiert. Und wie hat man den Bau verwirklicht? Er hat obendran von diesem heutigen Palast ein Felsgebiet gekauft und konnte dann mittels Rollbahn das Steinmaterial direkt zu diesem Palast bringen. Ein Architekt, der das entwickelt hat, war aus Holland stammend, hat sich in Lausanne niedergelassen, ein Mailänder Bauunternehmer, ein Italiener, hat das geleitet und es ist ganz erstaunlich, in wie rascher Zeit dieses Palast, das jetzt von dieser Seite her noch gar nicht im vollen Umfang sichtbar ist, entstanden ist. Nämlich es wurde gebaut von April 1912 bis Dezember 1913, also gute eineinhalb Jahre und das Palast war fix fertig. Mit all seinen Zimmern, ich glaube mit 250 Betten, 90 Bädern und eben sehr, sehr luxuriös und gut ausgestattet, so dass dann eben die Eröffnungsfeier stattfinden konnte. Ende 1913, sagen wir, leider kam es dann wenige Monate später zu einer weltgeschichtlichen Katastrophe.
Noch kurz, wie war das möglich, in eineinhalb Jahren zu der damaligen Zeit so ein unglaubliches Hotel aus dem Boden zu stampfen? Wie war das logistisch möglich, rein von der Bauart und Weise, ohne Kran nehme ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob es das damals gab, im frühen 20. Jahrhundert, wie war das damals möglich?
Ja, man baute im Wesentlichen ohne große Kranhilfe. Sicher war entscheidend, dass man das Baumaterial aus der Gegend hatte, großen Teils. Das heißt also, man konnte die Steine hier beziehen, man konnte das Holz hier beziehen, so dass das doch kürzere Wege ergab. Aber die Leistung bleibt wirklich sehr erstaunlich, auch wenn natürlich sehr viele Leute hier beteiligt waren am Bau.
Wie waren die Anfänge des Palas? Du hast es erwähnt, Ausbruch, Erster Weltkrieg, Krise, weltweite Krise, wahrscheinlich auch Krise im Tourismusbereich. Wie waren die Anfänge des Palas? War das ein rasanter Anstieg, so wie dieser Bau eigentlich, ein Wunder? Oder waren die ersten Jahre Darbejahre?
Es lief zwar sofort recht gut in den Monaten nach der Eröffnung, und Robert Steffen hat sich das eigentlich auch so vorgestellt. Er hat nämlich gesehen, dass andere, bescheidenere Hotels an schlechterer Lage sehr schnell gefüllt waren mit Gästen. Und er hat sich das auch vom Palas erwartet, nicht zu Unrecht. Aber dann kam eben August 1914, Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Da blieben erstmal die ausländischen europäischen Gäste fern. Aber auch die Schweizer waren nicht mehr so ohne weiteres in der Lage und in der Möglichkeit, hier Ferien zu machen in dieser Preisklasse. Also das war wirklich eine Katastrophe. Und Steffen, der zur Zeit der Planung des Hotels in der intensiven Phase seine Lehrstelle aufgegeben hat, musste sich dann später wieder bewerben und musste wieder Schule geben, weil das eben sehr, sehr schwierig wurde im Business. Und man konnte sogar kurz nach dem Krieg, also 1920, nicht einmal mehr richtig heizen, weil die Kohle fehlte. Also das waren schwierige Jahre.
gab es dann auch gute Jahre. Wann kamen die guten Jahre des Palas?
Die guten Jahre kamen dann bereits in den goldenen 20ern. Da schwoll der Touristenstrom an, die Gästeschar scholl an. Das Palas genoss dann wirklich bald Weltruf. Sie kamen aus allen Herrenländern. Es war, wie gesagt, ein Luxushotel. Und man hat dann auch ein Schwimmbad errichtet hinter dem Palas, das im Winter als Eisfeld genutzt werden konnte. Es begannen bereits 1916 die Tennisturniere, die sich ja dann hier in Gstaad zu den Swiss Opens, glaube ich, ausweiteten. Also das war eine ganz tolle Entwicklung, natürlich auch gefördert durch den Verkehrsverein hier, durch den Skiclub, ebenfalls im Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden. Und man hat dann wirklich diese Hotellerie gerade im Palas in die Höhe gebracht in den 20ern, bis dann die neue Krise einsetzte.
Im Zweiten Weltkrieg oder während dem Zweiten Weltkrieg, nehme ich an.
Und schon vorher, also die Weltwirtschaftskrise trifft ja die Welt im Oktober 1929 und das hat man dann sehr bald auch gemerkt. 1933, 34, 35, das waren sehr schwierige Jahre, übrigens auch für den Bahnbetrieb. Man hat vorher Salonwagen eingeführt, wirklich vornehm verkehrt. Das musste dann verkauft werden in diesen bescheidenen Zeiten. Also das war dann wirklich schwierig und war für die Aktionäre eine Herausforderung, hier durchzuhalten.
Gibt es besondere Direktoren, Führungspersönlichkeiten, die dieses Palas durch diese Jahre geführt haben? Ich meine, es steht immer noch hinter uns, also erfolgreich hinter uns. Irgendwie ist es ja weitergegangen. Wer hat diese Krisenjahre durchgestanden?
Ja, es war ein tüchtiger Direktor in dieser Zeit. Ich glaube, er hieß Michel. Und 1939 kommt es dann zum Verkauf an eine ganz bedeutende Hoteliersfamilie, an die Familie Scherz. Ernst Scherz-Petzoland, seine Frau, haben das Hotel übernommen, das heute in dritter Generation bereits geführt wird. Noch immer ein Familienbetrieb. Und die Familie hat im Laufe der Zeit wahrscheinlich etwa 100 Millionen und mehr investiert für Erneuerungen. Da ist also sehr, sehr viel gemacht worden. Übrigens ein Ballsaal gegen das Dorf wurde bereits 1914 errichtet. Es wurde also immer wieder erweitert und natürlich auch in sanitärisch-hygienischer Hinsicht sehr viel gemacht. Da reichten dann die 90 Bäder nicht mehr. Da musste sehr viel gebaut werden. Da wurde sehr viel verschönert, ausgebaut, erweitert. Denken wir nur an den legendären, vielleicht weltweit legendären Weinkeller des Palas.
Ist ja eine absolut legendäre Kulisse da oben, das sieht man auch in der mehrteiligen Serie, die, glaube ich, eben erst auf SRF rauf und runter lief, auch viel besprochen wurde, große Begeisterung auslöste, da diese Welt des Palas zu entdecken. Was gibt es über diese Familie Scherz noch zu sagen? Was ist das für eine Familie? Was sind das für Menschen, die da dieses Palas so genial führen?
Die Familie Scherz ist wirklich außerordentlich tüchtig und vermag zu begeistern, eben auch gerade das Publikum dieser Dokumentation, vierteilig im Schweizer Fernsehen. Das war ein sehr großer Erfolg. Hotellerie ist etwas, das fasziniert, bis ins Detail natürlich geplant, auch sehr personalintensiv, das sieht man. Die Dokumentation führt auch ans Leben auf allen Stufen dieser Hotelpersonalsituation. Da gibt es natürlich sehr viele Menschen, die da mithelfen, einen solchen Betrieb wirklich rund zu machen und zum Laufen zu bringen. 1969 hat die zweite Generation Scherz das Hotel übernommen. Da wurden dann Schwimmbäder eingerichtet oder das Hallenbad, müsste man konkreter sagen. Es kam dann später natürlich auch zum Spa-Bereich. Auch das musste ausgebaut werden oder durfte ausgebaut werden. Und heute ist, wie gesagt, André Scherz hier der Hoteldirektor, der Patron und auch der Besitzer.
Was gibt es über die Gäste dieser Hotellerie zu sagen? Man könnte scherzhaft anfügen, dass sich hier die Reichen und die Superreichen die Hand geben. Es gibt aber auch viele Promis, viele Sternchen. Wann wurde Gstaad zum Hotspot fürs Who is Who dieser Welt?
Eigentlich schon in den 20er Jahren kamen etliche Berühmtheiten. Es ist dann aber doch vor allem die Nachkriegszeit, die 50er, 60er, 70er, aber auch bis heute. Das war wirklich ein Anziehungspunkt für berühmte Namen. Man müsste vielleicht fast jene aufzählen, die nicht hier verkehrt haben. Es waren ja so viele Schauspieler, es waren Wirtschaftsgrößen, Wirtschaftsführer, es waren sonstige Berühmtheiten, Showstars, Sängerinnen und Sänger. Ich glaube, der Popsänger Jackson wollte sogar einmal das Palace käuflich erwerben, was er dann allerdings nicht durfte. Also es haben unglaublich viele Menschen hier verkehrt. Nicht nur die, die man kennt, sondern natürlich auch andere.
Könige? Weht durch weht Gstaad auch ein royaler Hauch?
Ich meine schon, dass auch Könige waren, jedenfalls Königsfamilien, Mitglieder von königlichen, fürstlichen Familien aus aller Welt. Also das ist natürlich wirklich ein prominenten Treffpunkt. Man kann das Gstaad sogar, glaube ich, exklusiv mieten für Hochzeiten und hat dann das ganze Hotel für sich. Ich weiß jetzt da nicht, was das kostet. Wahrscheinlich ist das nichts fürs kleine Portemonnaie.
Genau, das geht über unsere Portokasse hinaus. Vielleicht noch eine Frage. Wie reagiert die lokale Bevölkerung? Wie reagieren die Gstaader auf diesen Auflauf des Star-Ensembles dieser Welt? Ist das ein Ärgernis? Ist das... Nehmen die die mit offenen Armen entgegen? Wie ist das?
Die Gstaader sind schon sehr gastfreundlich überhaupt. Die Berner Oberländer haben sich ja im Grunde seit Jahrhunderten schon an den Tourismus nicht nur gewöhnt, sondern sie sind auch auf den Tourismus ein Stück weit angewiesen. Das ist ja selbstverständlich. Das wissen auch die Gstaader. Die Gstaader wissen, was sie am Hotel Palace und auch an anderen Hotels haben. Sie wissen, dass das sehr, sehr wichtig ist und man verkehrt hier sehr freundschaftlich. Es ist sicher auch zu sagen, dass natürlich die Gäste sich besonders wohlfühlen, weil hier doch mehr Diskretion herrscht als an anderen Hotspots. Also in St. Moritz ist man dann eher den Handyaufnahmen und dem Publikumsansturm ausgesetzt und hier in Gstaad ist doch alles etwas distanzierter, distanzierter auch und das wird durchaus geschätzt von prominenten Kunden, die hier verkehren.
Und interessant ist ja auch die Armada an Luxusboutiquen, wenn ich mich da umsehe, dann springen mir da klangvolle Namen wie Prada, Ralph Lauren, Moncler und so weiter ins Auge. Was hat das da? Was setzt Gstaad um? Weißt du, in was für Größenordnungen, in was für Sphären bewegt sich hier der Umsatz?
Gstaad ist natürlich ein bisschen die Krönung des ganzen Sahnenlandes. Es sind aber auch andere Orte, die durchaus aufblühen. Sahnen zum Beispiel, Sahnenmöser oder eben auch Schönried, Gsteig. All die Orte sind wirklich mittlerweile Hotspots und es bildet sich eine fast, würde ich sagen, einzige Tourismusregion Sahnenland heraus. Und das natürlich hier in Gstaad gewissermaßen die Spitze auch an Konsumgütern vertreten ist, das gehört auch dazu. Also die Umgebung lebt auch ein Stück weit von Gstaad und hier werden sicher stattliche Summen umgesetzt durch diese Nobelboutiquen, die die Straße säumen.
Was haben wir vergessen? Was gibt es über Gstaad, über das Palace vielleicht auch noch Spezielles zu erwähnen? Was muss man da herausstreichen?
Vielleicht zu erwähnen, ganz aktuell ist ein Film von Roman Polanski, der ja auch viele Bezüge hat hier zu Gstaad. Und der Film hat zwar nicht so gute Kritiken, ich habe ihn nicht gesehen, aber auch er handelt hier vom Palace. Es gibt viele berühmte andere Filme, Detektivfilme, Kriminalfilme und Ähnliches, aber auch Unterhaltungsfilme, Komödien, die im Hintergrund oder im Vordergrund eben das Palace haben, das Palace schlossähnlich hinter uns, auffallend sicher hier in Gstaad und von allen Punkten her einsehbar.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen zum Grand Hotel Palace hier in Gstaad. Wir verweisen darauf, dass frühere Sendungen zu diesem Gstaad-Spezial, dieser Weihnachtsserie, in unserer Mediathek zu finden sind. Morgen geht es weiter mit Folge 4. Wir hoffen, Sie sind auch dann wieder mit dabei. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge hier aus Gstaad, aus dem Berner Oberland, beim Weihnachtsspezial der Weltwoche. Vielen Dank. Musik.